that is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com.
Hi, hier ist Axel.
Und hier ist Mirko.
Und wir melden uns einmal mehr aus der Schaltzentrale der Arkham Insiders.
Auf ArkhamInsiders.com.
Ja, was steht heute auf der Agenda, Mirko?
Ja, heute schließen wir an unsere letzte Episode an, in der wir ja viel über W. Paul Cook gesprochen haben, der HPL dazu motiviert hatte, wieder mit dem Schreiben von Erzählungen und insbesondere mit dem Schreiben von unheimlichen Erzählungen anzufangen. Und aus diesem Motivationsschub entstanden ja, wie wir gehört haben, The Tomb und Dagon im Jahre 1917. Und wir machen weiter mit dem Jahre 1917.
Ja, wobei wir uns jetzt allerdings mehr den politischen Ereignissen zuwenden werden, die dementsprechend auch Einfluss auf Lovecrafts literarisches Schaffen hatten. Wir hatten in einer vorherigen oder sogar in zwei vorherigen Folgen schon erwähnt, dass die USA am 6. April 1917 dem Deutschen Reich den Krieg erklärt hatten. Und wir hatten Lovecraft auch bisher durchaus als Patrioten und man kann sogar sagen als Militaristen kennengelernt.
Ja, diese politischen Ereignisse haben tatsächlich auch sehr viel Niederschlag in Lovecrafts Arbeiten gefunden. Er hatte ja auch versucht, sich in der Armee zu melden, was seine Mutter ja verhindert hat. Das haben wir auch schon gehört. Der Weltkrieg war voll im Gange und er geißelte die USA zunächst dafür, dass sie nicht dem britischen Empire, der Mother England, beistünden. Und er hielt diesen Kriegseintritt der USA wirklich für absolut notwendig und versteht auch nicht, warum damals, als 1915 deutsche U-Boote die Lusitania versenkt haben, nicht wirklich eingegriffen haben. Es sind 1200 Menschen umgekommen, darunter 139 Amerikaner. Und damals, 1915, hatte er das Gedicht The Crime of Crimes geschrieben.
Genau, er warf aber diese Neutralität oder diese anfängliche neutrale Haltung nicht nur den USA vor, also er hat dann teilweise zu so einem kleinen Rundumschlag ausgeholt. Es gibt ein Gedicht von ihm, das nennt sich To Greece 1917 und das ist ein dichterischer Anruf, Aufruf an die griechische Regierung, sich Deutschland entgegenzustellen.
Ja, er verurteilt König Konstantin den Ersten, der versucht hat, sich, soweit es ging, neutral aus den Kriegsgeschehnissen herauszuhalten. Man muss wissen, Konstantin entstammte selber einer norddeutschen Dynastie und war mit Prinzessin Sophie von Preußen, der Tochter des Kaisers Friedrich III. Und natürlich damit Schwester von Wilhelm II. Verheiratet. Immer wieder aber war der Premierminister Venizelos, Eleutherios Venizelos, auf Seiten der Briten. Konstantin entließ ihn, löste das Parlament zweimal auf. Venizelos bildete eine Gegenregierung und zwang Konstantin tatsächlich am 12. Juni 1917 zur Abdankung. Und HPL in diesem gerade von dir erwähnten Gedicht schreibt: Shame on thee, Konstantinos, Reagan no more, those second Hippias of the Attic shore. Und das ist ziemlich deutlich, was er von Konstantin I. hält.
Ja, mit Hippias nimmt er Bezug auf einen griechischen Tyrannen aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Und auch anhand dieser ganzen Sache lässt sich natürlich erkennen, warum Lovecraft hier sich so speziell an Griechenland wendet. Ob ihn da überhaupt jemand gehört hat, ist natürlich die Frage. Aber das entspringt zweifelsohne seiner Begeisterung auch für die griechische oder generell für die antike Historie und alles, was damit verbunden war.
Ja, um geschichtliche Analogien und Metaphern herzustellen, da macht ihm wirklich keiner was vor. Er schreibt unter anderem auch ein Lobgedicht an die Krankenschwestern des Roten Kreuzes und ein Gedicht, das tatsächlich sehr, sehr oft nachgedruckt worden ist, nämlich The Volunteer. Das erschien in der Providence Evening Post im Februar 1918, im Tryout, im Appleton, im National Enquirer sogar, St. Petersburg Evening Independent, sogar im Trench and Camp Magazin und im Evening Independent. Das Gedicht ist natürlich klar, The Volunteer, worum es hier geht. Es geht um das freiwillige Melden, um die Verantwortung des Einzelnen und so weiter. Interessant ist natürlich, dass das Gedicht von auch vielen unabhängigen Zeitungen abgedruckt wurde, die nicht der Amateurszene nahestanden.
Ja, und weiterhin bemerkenswert an diesem Gedicht ist, dass es im Prinzip eine Antwort auf ein anderes Gedicht namens Only a Volunteer von einem Sergeant Hayes P. Miller war. Und in diesem Gedicht beklagte eben schon der Sergeant die Tatsache, dass Freiwillige geringer geschätzt wurden als Berufs- oder speziell angemusterte Soldaten. Und Lovecraft vertrat dann dementsprechend die Meinung, dass eben gerade der Freiwillige, der sich wirklich nur aus seinem unverblümten Patriotismus zum Kriegsdienst meldet, dass das eben auch der wahre Patriot sei.
Ja, genau, so wie er es selber gerne gemacht hätte, damals, vor ein paar Monaten noch. Und schließlich, irgendwann, der Erste Weltkrieg geht zu Ende. Wurde beendet und dann kommt im Juli 1919 im Conservative ein Artikel, der nannte sich The Leak, einen sehr klaren Hinweis darauf, wie genau HPL die Friedensverhandlungen von Versailles verfolgte. Und er stand der Gründung der League of Nations äußerst kritisch gegenüber.
Ja, League of Nations, das war der Völkerbund und der Völkerbund existierte von 1920 bis 1946 und dieser Bund kann durchaus als ein Vorläufer der Vereinten Nationen angesehen werden und du hast es eben schon erwähnt, der stand ganz klar in Verbindung mit den Friedensverhandlungen in Versailles, weil mit den Unterzeichnungen des Versailler Vertrags vom 28. Juni 1919 erklärten sich die beteiligten Staaten auch dazu bereit, die Satzung des Völkerbundes anzunehmen. Und ratifiziert wurde der Völkerbund am 10. Januar 1920 und offiziell gegründet und trat dann am 15. November 1920 auch zum ersten Mal zusammen.
Er ist selbst der Meinung, dass nach den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs niemand durch ein paar, er nennt es Scraps of Paper, also Fragmente und irgendwelche zusammengestellten Artikel, wirklich niemand eine bindende internationale Erklärung verhindern könne, dass ein Krieg ausbrechen würde. Man könne ferner nicht davon ausgehen, dass ein Land nicht heimlich aufrüsten werde und drittens, das ist ein wichtiger Punkt für ihn, würde im Kriegsfall die League möglicherweise erstmal durch interne Querelen, also klandestine Querelen so zerstritten sein, dass sie sich selbst zur Tatenlosigkeit verdammt, dass sie also sich selber im Weg ist. Und in dem Zusammenhang kann man fast schon sagen, erschreckend, wie vorausschauend er da war und wie sehr er Recht behalten sollte, später, Jahre später.
Absolut. S.T. Joshi hat geschrieben, "These objections are a mixture of hard-headed common sense and right-wing paranoia." Also diese Einwürfe sind eine Mischung aus gesundem Menschenverstand und rechter Paranoia. Und das ist eben schon angesprochen, weil gerade in dem zweiten Punkt sollte Lovecraft auch Recht behalten. Der Völkerbund, der hat sich vor allem im humanitären Bereich verdient gemacht, aber er konnte zum Beispiel nicht die Wiederbewaffnung Deutschlands in den 1930er Jahren verhindern, ganz zu schweigen von dem Zweiten Weltkrieg, den er überhaupt nicht aufhalten konnte. Und dementsprechend hat sich dieser Völkerbund eben auch kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges am 18. April 1946 wieder aufgelöst.
Ja, nochmal zum Einsiedlermythos. Also was Lovecraft hier schreibt, ne, teilweise ist das, was er als politischer Beobachter schreibt. Der wollte immer ein harter, unsentimentaler politischer Realist sein, war aber eher so ein Salonpolitiker oder Armchair Political Analyst, wie Joshi das nennt. Stammtischpolitiker verbietet sich hier bei Lovecraft natürlich, aber er war dann doch eher naiv, ein bisschen ignorant und voller Vorurteile. Wie du das ja gerade schon gesagt hast, das ist so ein gewisser auch konservativer Snobismus gewesen. Aber wenn man sich das anschaut, wie brillant er das analysiert in diesem Artikel The League, dann ist von dem Einsiedler, der da in seiner alten Hütte lebt und nur Pope und Dryden liest, gar nicht so viel übrig geblieben. Der wusste ziemlich genau Bescheid und er hat es für seine Verhältnisse doch vorausgesehen.
Gut, es kommt hier natürlich ein sehr krasser Pessimismus auch zum Tragen, der Lovecraft ja ohnehin zu eigen war, der sich dann auch in seiner sogenannten kosmischen Weltanschauung wieder niedergeschlagen hat. Also da lassen sich durchaus Verbindungen ziehen und sowas ist auf eine Art und Weise sicherlich auch unproblematischer zu bewerten als die wirklich patriotischen oder sogar kriegstreiberischen Gedichte oder auch die militaristisch zu wertenden Aussagen, wie zum Beispiel in einem Brief an James F. Morton vom 10. Februar 1923, da schreibt Lovecraft: "The one sound power in the world is the power of a hairy muscular right arm." Das ist vielleicht schon so ein bisschen eine Vorwegnahme seiner späteren Freundschaft mit Robert E. Howard, ich weiß es nicht.
Ich weiß es möglicherweise. Aber ja, natürlich der muskulöse, haarige Arm des Wikingers, der er sein wollte, das passt so gar nicht. Das meine ich mit Salonpolitiker oder wie gesagt, Stammtischpolitiker, das verbietet sich bei Lovecraft eigentlich. Das würde ja bedeuten, er geht aus. Nein, tut er nicht. Er schrieb auch, er ließ sich, und das ist wieder die andere Seite von Lovecraft, er ließ sich von der Red Fear wirklich auch anstecken, angesichts der Oktoberrevolution und des Bolschewismus, schreibt er im Conservative Juli 1919 auch ein Essay mit dem Titel Bolschewism. Und in diesem Essay und in anderen Äußerungen zu diesem Zeitraum sieht man, dass Lovecrafts politische Philosophie beginnt, die nächste Stufe zu erreichen. Und mehrere Faktoren spielen hier eine Rolle, wie zum Beispiel das Elternhaus natürlich, den massiven konservativen Einfluss und eine, ich würde sagen, gewisse Angst vor der Masse Mensch, was er in der Schule kennengelernt hat, extremes Klassenbewusstsein, das durch sich veränderte Realitäten ganz einfach ad absurdum geführt wurde. Also es bestand diese Klasse nicht mehr, diese Selbstverständlichkeit, ich komme aus der wohlhabenden Klasse von Neuengland, jetzt habt gefälligst Respekt von mir. Und die Berichte aus dem Ersten Weltkrieg zeigen halt, dass das hat er alles nur virtuell erlebt, aber er hatte schon, es entwickelte sich weiter. Es entwickelte sich die Abscheu vor den Menschen und dergleichen. Das alles, wie gesagt, virtuell, wurde dann später in New York, wozu wir noch kommen werden, da wurde er mit der wirklich realen, harten Welt konfrontiert.
Ja, also gerade über den Bolschewismus dürfte Lovecraft aus eigener Anschauung oder aus eigenem Erleben relativ wenig gewusst haben. Er hat das Thema nicht nur in dem von dir genannten Artikel im Conservative angesprochen, sondern es kommt sogar auch schon in dem vorher erwähnten Essay in The League vor. Und ja, du hast die Masse Mensch erwähnt. Also tatsächlich schreibt er über den russischen Pöbel, der beinahe Untermenschenzüge trägt. Und weiter resoniert er dann über langhaarige Anarchisten und sieht aufgrund sozialistischer Bestrebungen einen Rückfall in die mittelalterliche Barbarei. Also er spart da auch nicht mit Kraftausdrücken. Und aus heutiger Sicht liest sich das ganz interessant oder teilweise sogar amüsant, weil man vielleicht jetzt auch darüber stehen kann. Aber ja gut, es ging dann halt eben schon in so eine gewisse Richtung, die sich immer fataler entwickeln sollte.
Ich glaube, was seinen Rassismus betrifft und weiter anstachelte, war auch im Kern die Angst vor Veränderung, also eine Form der Xenophobie, die auch auf Kindheitserfahrungen gründet. Verlust des Vaters, dann das Geheimnis um dessen Krankheit, der Tod des Großvaters, die Aufgabe des Anwesens, Angel Street 454. Also Angst vor dem Fremden, und das erweitert sich mit der Red Fear. Dann kommen die Schlüsselbegriffe auf, wie du schon gerade sagtest, wilde Barbaren versus Zivilisation. 1929 noch schreibt er an Woodburn Harris: "Alles, worum ich mir Sorgen mache, ist Zivilisation." Und das spricht jetzt wiederum für sich, der Stand der Entwicklung und der Organisation, welche die komplexen mentalen, emotionalen, ästhetischen Bedürfnisse befriedigen kann, die ein hochentwickelter und sensibler Mensch hat. Naja, ich meine, wen meint er wohl mit hochentwickelt und sensibel? Er meint natürlich sich selbst und Leute seinesgleichen. Er schreibt noch einen weiteren Artikel, oder er hat vorher einen Artikel geschrieben im Juli 1918 für den United Amateur at the Root, dass der Mensch sich bisher nicht wirklich weit vom Tier entfernt habe. Die Zivilisation sei nur eine sehr, sehr dünne Schicht, die das Tier im Menschen zurückhält, und man müsse alles dafür tun, um diese Schicht zu verstärken. So, und wenn man jetzt bedenkt, dass er mal in diesem Brief geschrieben hatte, er wäre gerne sowas wie eine Art Wikinger, der das Blut aus den Schädeln seiner Feinde trinkt. Ja, kommt einem das sehr, sehr komisch vor. Auch hier wieder der Verdacht, bei einem gewissen Briefpartnern posiert er nur ein bisschen. Aber das Hochhalten der Zivilisation ist äußerst wichtig. Denn wenn man jetzt, weiter ein bisschen vorgreifen, auf Geschichten wie Arthur German, Schatten über Innsmouth, Rats in the Walls und ähnliches, wenn man daran denkt, sieht man, wie wichtig dieses Thema Zivilisation und der Rückfall in die Barbarei, in das fast schon Tierstadion ist.
Ja, du hast es schon ganz richtig erwähnt. Als zivilisiert sah er vor allem sich selbst und sicherlich auch noch gewisse andere Menschen, die ihm in den Kram passten. Und ja, mit dieser Sichtweise baute er eben zugleich auch so eine Angst vor der Masse Mensch, auch dein Begriff vorhin, oder vor dem Pöbel oder vor allem Unkontrollierbaren auch. Das waren so ein bisschen die Pole, zwischen denen er sich bewegt hat.
Ja, aber ich finde dieses Lavieren unglaublich interessant, aber da kommen wir noch zu. Und zwar gleich noch. Lovecrafts Antwort auf diese Bedrohung der Zivilisation war, dass man eine Art von Aristokratie etablieren müsste. Dazu werden wir aber, denke ich mal, ein andermal kommen, denn das ist Lovecrafts politische Biografie, Lovecrafts politisches Denken ist interessanter, als man annimmt. Und zwischen all diesem Rassismus und den Gemeinheiten, die er da über andere ausgießt, hat er im späteren Leben da durchaus sehr vernünftige Ansichten, aber das bewahren wir uns für später auf. Es bleibt noch zu sagen, dass ihm die vollkommene Assimilation von Ausländern wichtig war. Also wenn schon nach Amerika kommen, dann aber auch so, dass er bestand darauf, dass ein Immigrant sich vollkommen zum Amerikaner machen ließ oder transformieren lässt. Wenn jemand sich vollkommen den amerikanischen Idealen verschrieb, hatte er ja quasi kein Problem damit, also theoretisch kein Problem. Das sagt er über Sonja Green ja auch später.
Ja, das Ganze ist ein unglaublich komplexes System aus philosophischen, politischen, kulturellen und ästhetischen Ansichten, die sich dabei ihm vermengen, die teilweise im Widerspruch zueinander stehen, die teilweise ganz interessante Ansätze enthalten. Ich stimme dir dazu, das werden wir auf jeden Fall gesondert nochmal und ausführlicher besprechen.
Ja, es ist gar nicht so uninteressant, was er daraus irgendwann entwickelt. Wobei das Problem ist, bevor er da richtig nochmal drüber nachdenken konnte und bevor er diese Entwürfe wirklich ausarbeiten konnte, war er schon tot. Und ich glaube, die Entwicklung des Nationalsozialismus in Deutschland, deren Anfänge er ja mitbekommen hat, der 37 gestorben, das hätte ihn vollkommen verändert. Es gibt eine Beschreibung einer Nachbarin, das müssten wir nochmal an gegebener Stelle genau verifizieren, aber so aus der Erinnerung heraus, um das eben noch einzubringen, eine Nachbarin war in Deutschland. Zur Zeit, als die Nationalsozialisten, über Hitler schrieb er, I like the boy, als die Nationalsozialisten schon sehr weit waren mit ihrer Verfolgung von Juden und Andersdenkenden, hat diese Nachbarin beschrieben, wie die Leute dort behandelt werden. Das ist interessant, dass sie das mitbekommt, aber aus irgendeinem Grund wusste sie das. Sie hat es ihm und seiner Tante beschrieben und Lovecraft war angewidert davon, von diesem Verhalten der Nationalsozialisten.
Ja, also wir wissen es nicht, aber auch da stimme ich mit dir überein. Es ist unwahrscheinlich, dass er sich nochmal an so einer Frontliteratur wie 20 Jahre vorher versucht hätte.
Ja. In diesen Jahren war Lovecraft auch, wie wir gehört haben, eigentlich schon eine sehr wichtige Figur im Amateurjournalismus. Und er trieb zu dieser Zeit die Rekrutierung an den Highschools voran. Man kann sagen, dass er dahingehend sogar sehr, sehr fortschrittlich war und sich sogar gegen die Gegner innerhalb der Amateurjournalisten-Szene durchsetzen müsste. Er selbst sah den Amateurjournalismus, wie wir ja schon gesehen haben, als wichtige Einrichtung an, die sowohl als grundsätzliches die Bildungsideale weiterbringen sollte und im Zirkelschluss talentierte junge Autoren von den Highschools her rekrutieren sollte.
Wie bereits schon in einer früheren Folge gesagt, das entspricht eben nicht der Auffassung eines Einsiedlers, also weil da werden ja durchaus so pädagogische Ansätze bemerkbar und das ist sehr bemerkenswert. Das zeigt zum einen, wie stark er sich damit identifiziert hat und zum anderen, wie sehr er die Wirkung dieser Bewegung auch einschätzte und wie sehr er Teil dieser Bewegung sein wollte und zu ihrem Gelingen beitragen wollte.
Ja, und auch Bildung ist für ihn einer der Grundsätze, wie man die Zivilisation oder die Kraft der Zivilisation immer weiter verstärken könnte. Und je eher man anfängt, das hat er ja als Kind selber erlebt, umso besser. Und er hat auch eine weitere fortschrittliche Idee, die leider von der Amateurjournalisten-Szene nicht wirklich angenommen wurde. Das war die Sache mit den Cooperative Papers, also Zusammenschluss mehrerer Projekte, um redaktionelle und finanzielle Kräfte zu bündeln. Es gab den United Cooperative, aber der erlebte leider nur 3 Ausgaben. Es gab zu dieser Zeit auch eine gewisse Apathie in der Amateurszene. Einige Zeitschriften stagnierten und Lovecraft setzte sich immer wieder mit Umwandlungen und Reformen und neuen Vorschlägen ein und versuchte die Qualitätsstandards, die für ihn wichtig waren, hochzuhalten. Und im Zuge seiner Aktivitäten mit dem Amateurjournalismus lernte er natürlich, wie wir auch schon gehört haben, Amateure persönlich kennen. Paul W. Cook oder W. Paul Cook, so. Und im selben Jahr 1917, wenigstens etwas später, trifft er auch tatsächlich Reinhard Kleiner. Und über diesen Besuch werden wir in einer anderen Folge etwas ausführlicher berichten. Er traf nämlich auch Samuel Loveman und Alfred Galpin, die Briefpartner, Amateurkollegen und vor allen Dingen lebenslange Freunde waren. Und wir kündigen das mal eben hier an. Wir werden den dreien eine eigene Folge widmen. Wieder eine Folge über seine Freunde, aber diese Freunde sind unglaublich wichtig für ihn. Sie sind nicht nur seine Briefpartner, sondern er enthüllt ihnen auch mehr oder weniger intime Details aus seinem Leben. Man denke nur an den von uns sehr, sehr oft zitierten Brief aus dem November 1916 an Reinhard Kleiner, in dem er tatsächlich sehr viel seiner Biografie darlegt. Und gerade was diese 4 angeht, also Cook, da wissen wir es leider nicht genau, weil die meisten Briefe abhanden gekommen sind. Kleiner, Galpin und Loveman, da existiert auch nicht mehr viel, aber wir können rekonstruieren, dass er gerade den 4 wahnsinnig viel von sich erzählt hat, was wichtig ist.
Ja, der Amateurjournalismus ist ohne Zweifel so ein Dreh- und Angelpunkt in Lovecrafts Leben gewesen und sollte ihn lange begleiten. Er hat auch noch in einer anderen Hinsicht von dieser Bewegung profitiert. Daraus sind ihm nämlich finanzielle Gelegenheiten auch erwachsen. Mhm. Er war ja Vorsitzender des Department of Public Criticism und in diesem Zuge lektorierte er Texte zum Beispiel für den Providence Amateur und den United Amateur und wie gesagt, daraus ergaben sich auch kleinere Jobs sogar.
Ja, denn zu dieser Zeit war die Amateurszene sein Dreh- und Angelpunkt seiner Welt, aber seiner Mutter hat ihn dazu bringen wollen, sich endlich einen Job zu suchen. Er schrieb für die Amateurpresse, aber er lehnte kommerzielles Schreiben ab. Für einen Gentleman gehöre sich das nicht. Und da gibt es dezente Hinweise an einen Brief von John T. Dunn, von dem wir ja auch schon gehört haben, 1916, dass er da versucht, irgendwas zu finden. Durch seine Stellung als Vorsitzender des Department of Public Criticism, wie du gerade sagtest, bekam er ja diese Texte, hatte die Gelegenheit, G.W. Macaulay, das haben wir auch vor einigen Folgen gehört, hatte da eine ausführliche Korrespondenz und sagte, die Bearbeitungen sind so gut, Lovecraft sollte selber schreiben. Er schloss sich dann schließlich dem Symphony Literary Service an. Das war eine Gruppe von Amateuren, die Überarbeitungen annahmen. Und er wurde zum Bearbeiter, Lektor und schließlich auch zum Ghostwriter. Allerdings hat er es nicht geschafft, daraus einen regulären Job zu machen. Ihm wurden Jobs von Kollegen zugeschanzt, er gab Anzeigen auf, aber nach beispielsweise Joshis Meinung war das genau der falsche Job. Er hat seine gesamte kreative Energie gebunden und Lovecrafts eigenes Schreiben litt auch darunter, denn auch dieser Job war zu nah an seiner eigenen Arbeit. Er nahm zu wenig Geld und wurde natürlich deswegen richtig mit Arbeit überschüttet.
Ja, die Tätigkeit für den Symphony Literary Service ist auch deshalb nochmal nennenswert, weil er dort mit 2 Kolleginnen zusammenarbeitete. Die eine war das UAPA-Mitglied Ann Tillery Renshaw, die später Lehrerin am Pennsylvania State College wurde. Und eine Bekannte von ihr, die allerdings nicht Mitglied der Association war, eine Mrs. G. Smith. Und gerade mit Ann Tillery Renshaw hat Lovecraft auch eine briefliche Korrespondenz geführt und ich gehe mal davon aus, dass wir auf sie auch nochmal später zu sprechen kommen werden.
Ja, und zwar, man darf nicht vergessen, oder sagen wir es andersrum, man denkt, Lovecraft war ein asexuelles Wesen. Er hatte aber auch eine ganze Menge mit Frauen korrespondiert. Also Lovecraft and his Ladies, das wird vielleicht auch nochmal eine Show, über die wir nachdenken sollen. Da tun sich nämlich auch interessante Dinge auf. Einer seiner bekanntesten Kunden war Reverend David Van Bush, den er über das Amateurnetzwerk vermittelt bekam. Bush war seit 1916 bei der UAPA Und HPL bearbeitete Gedichte, jetzt kommt sogar psychologische Fachschriften und dergleichen mehr, was Van Busch alles so produzierte. Und er hatte keine besonders hohe Meinung von ihm. Und in einem Brief an seine Freunde schrieb er mal: Ich erhole mich gerade von veritablen Kopfschmerzen, die ich heute Vormittag beim Bearbeiten des Busch-Zeugs bekommen habe. Und er erwähnt ihn immer wieder, aber blöderweise, so wenig er ihn schätzt, ist Van Busch doch einer seiner besten Klienten. Und über die Klienten, Sela Bishop und ähnliche, werden wir zwischendurch auch immer wieder mal was hören. In seiner Familie passierte auch einiges. Nach dem Tod von Franklin Chase Clark 1915 bewohnte seine Frau verschiedene Wohnungen in Providence und sie war oft und lang bei Susie, wie wir das durch den Bericht von W. Paul Cook aus der letzten Folge ja wissen. Am 14.11.1918 starb Edwin E. Phillips, der Bruder von Annie, Susie und Lillian, was von HPL eigentlich in den Briefen so gut wie gar nicht erwähnt wurde. Also Susie und ihre Schwestern standen äußerst kritisch der Amateurbewegung gegenüber, eigentlich mehr negativ, weil das ja auch tatsächlich demokratische Züge hatte, um Gottes Willen. Und Lovecraft war zwar ein Gigant dieser Szene, aber er machte absolut keinerlei Anstalten, sich um einen Job zu kümmern. Es war der einzige mögliche Arbeitnehmer dieser Familie, aber er tat gar nichts dafür. Als Edwin Phillips starb, begann der rasche Verfall Susies. Und das werden wir in den nächsten Folgen immer mal wieder thematisieren. Ab jetzt beginnt es, dass Susie nicht nur seltsam wird, sondern jetzt wird die Sache richtig schlimm. Edwin war der letzte lebende männliche nahe Verwandte. Die Familie lebte eigentlich von Whipple Phillips Erbe und der Rente bzw. der Erbschaft von Franklin C. Clark. Im Winter 1918, 1919 schließlich brach Susie unter der finanziellen Belastung total zusammen. Im Januar 1919 schreibt HPL an Kleiner, dass seine Mutter bei Tante Lillian sei, um sich zu erholen. Annie lebte wohl zu dieser Zeit bei ihm, um auf ihn aufzupassen. Wo Lillian jetzt zu dieser Zeit wohnte, ist also ziemlich unklar. Es gibt da verschiedene Adressen und wenn man sich die Volkszählungen anschaut, hat sie ebenfalls mehrere Adressen in Providence. Aber Susie war zu dieser Zeit auch öfters bei ihr. Und dann passiert es, am 13. März 1919 wurde Susie dann schließlich ins Butler Hospital eingewiesen. Clara Hess, von der wir ja auch schon gehört haben, die Nachbarin, schrieb 1948 retrospektiv an August Derleth: Ich erinnere mich, dass Mrs. Lovecraft mir erzählte, dass merkwürdige und fantastische Kreaturen sie verfolgten, die hinter Gebäuden und in dunklen Ecken auf sie lauerten. Und dabei schaute sie sich um und sah ängstlich aus.
Okay, jetzt wird es so ein bisschen creepy.
Ja, jetzt wird es creepy. Lovecraft selbst war erschüttert. Also das hat ihn wirklich mitgenommen. An Kleiner schreibt er im Januar 1919: Sie können als einer der wenigen nachvollziehen, wie sehr mich die Krankheit meiner Mutter mitnimmt. Ich kann nicht essen oder lange wach bleiben. Schreiben mit dem Stift oder gar mit der Schreibmaschine macht mich wahnsinnig. Zwar schickte Susie ihm regelmäßig in der Anfangszeit noch aufmunternde Briefe aus dem Hospital, aber er selber sagt von sich, dass er absolut nicht in der Lage sei, irgendwas zu tun. Allerdings schrieb er eins seiner besten Gedichte, Despair heißt es. Und da müssen wir vielleicht auch beizeiten, oder wir setzen einen Link in die Shownotes. Dieses Gedicht muss man einfach auf sich wirken lassen. Und es hat ihn wirklich mitgenommen, auch wenn sie, also Susie, nicht wirklich verstand, was er da machte. Dieses Interesse, was wir ja auch schon in einer der letzten Folgen gehört haben, mehr oder weniger nicht vorhanden war. So war sie doch möglicherweise die einzige Person, die ihn in irgendeiner Weise verhätschelte, ja, aber auch pflegte und auf ihn aufpasste. Sie verstand nicht, was er tat, aber sie verstand, dass das, was er tat, schon wichtig für ihn war. Und das sie bedeutete ihm was. Wenn man bedenkt, Tod der Großmutter 1896, er fängt an, von den Nightgowns zu träumen. Tod des Vaters 1898, er hat diese Near-Breakdowns, diese nervösen Zusammenbrüche. Tod des Großvaters 1904, die Selbstmordgedanken. Die mussten ihr Heim aufgeben. Das sind immer wieder zentrale Punkte, die immer wieder in seiner psychologischen Entwicklung vorkommen. Allerdings, so, in seinen Briefen kommen immer wieder Referenzen an diese Pseudokrankheiten, wie Joshi das nennt, Pseudo-Invalidism vor. Und er sagt dann, ja, er kann eigentlich nichts machen, er fühlt sich schlapp und er ist nur halb am Leben. Joshi und viele, viele, viele andere vermuten, dass diese Krankheiten und diese Unpässlichkeiten, diese Schwächen einfach nur psychosomatisch war. Denn wenn man jetzt George Julian Horton hört, der ihn in Boston 1920 getroffen war, da sagt Horton, ja, also auf mich machte Lovecraft einen extrem starken und gesunden und durchschnittlichen Eindruck. Also nicht so, wie Lovecraft es vielleicht auf der einen Seite stilisierte, auf der anderen Seite kann ich mir schon vorstellen, dass er psychosomatisch so mitgenommen war, dass er gewisse Krankheitsmuster entwickelte.
Ja, von diesen ganzen familiären Verhältnissen ist einmal diese Krankheitsgeschichte oder diese Krankheitsgeschichten ein großes Mysterium und natürlich das Verhältnis, das er zu seiner Mutter hatte. Du hast es eben schon angesprochen, die retrospektive Bemerkung von Clara Hess. Was mich auch immer interessiert an dieser ganzen Sache, also wie hat sich ihr tagtägliches Leben wirklich gestaltet? Weil Lovecraft ging relativ selten aus dem Haus zu der Zeit noch. Er wohnte mit seiner Mutter noch allein in der Angel Street und Clara Hess schreibt dann auch, in looking back, I cannot ever remember to have seen Mrs. Lovecraft and her son together. I never heard one speak to the other. It probably just happened that way, but it does seem rather strange. Also da stellt sich einfach so ein bisschen auch die Frage, wie empathisch war Lovecraft? Will er seinerseits auch nichts mitbekommen haben davon, dass seine Mutter immer mehr sich auf dem absteigenden Ast befand, bis dann 1919 der Zusammenbruch kam und sie ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Also das sind absolut weiße Flächen auf dieser seelischen Karte.
Ja, ich habe keine Ahnung. Ich muss es ganz klar sagen. Dieser Tagesablauf zu dieser Zeit, was nach der Blank Period passierte, ich weiß es nicht, ich kann es mir vorstellen, ich habe immer wieder wechselnde Vorstellungen davon, dass Lovecraft nachts über, tagsüber schlief und nicht viel machte. Nachts ging er, dann arbeitete er am Schreibtisch oder las, womit er im Rhythmus wahrscheinlich seiner Mutter aus dem Weg ging. Mutter machte Handarbeiten oder saß einfach nur im Armchair und trauerte vor sich hin oder machte sich Sorgen. Andererseits haben wir sie auch als resolute Person erlebt, als sie verhindern wollte, dass Lovecrafts Aufnahme in die Armee bestehen bleibt. Das hat sie geschafft, abzuwenden von ihm. Das ist auch wieder interessant, da muss man ein gewisses Durchsetzungsvermögen mit sich bringen. Und also da scheint sie wirklich extrem stark gewesen zu sein. Andererseits, wie sieht so ein Lovecraft-Tagesablauf zu dieser Zeit aus? In New York, da wissen wir es ziemlich genau. Da gibt es Aufzeichnungen, da gibt es ganz klare Aufzeichnungen. Um 11 habe ich das gemacht, dann habe ich den getroffen, dann habe ich mich um 2 Uhr nachts hingelegt. Das wissen wir fast exakt. Und da gibt es einen kleinen Kalender, wo das drinsteht und erscheint. Zumindest nach dem Tod seiner Mutter, diese Kalender wirklich akribisch geführt zu haben. Es ist leider nur dieser eine übrig geblieben. Ich würde wirklich sehr viel Geld, wenn ich es denn hätte, dafür geben, andere Kalender dieser Art zu finden oder zumindest zu ahnen, was er macht. Denn er schreibt ja seinen Tanten, Annie und Lillian, immer sehr detailliert seinen Tagesablauf, was er gemacht hat und wo er war. Und er ist, das können wir ja schon vorwegnehmen, das ist aber auch kein Geheimnis, nach dem Tod seiner Mutter ein völlig anderer Mensch geworden.
Ja, so viel dazu, wie wohl ihr Verhältnis zueinander gewesen sein mag. Ich möchte da gar nicht weiter drüber spekulieren.
Also spekulieren schon. Aber es gibt keinerlei Hinweise, die diese Spekulation in irgendeiner Weise festmachen können. Ich kann es nicht sagen. Wenn es stimmt, was Paul Cook geschrieben hat, und davon kann man ausgehen, arbeitet Lovecraft die ganze Nacht durch. So, und er lebt mit Susie allein in der Angel Street. Und dann kommt hin und wieder Tante Lillian zu Besuch oder Tante Annie zu Besuch. Wahrscheinlich keine anderen Leute, sondern nur die ganz nah Vertrauten, die... Ja, was machen Leute? Fernsehen werden sie nicht gucken können. So, die beiden sitzen dann zusammen, reden vielleicht über alte Zeiten oder reden, was gerade in der Nachbarschaft oder in Providence so los ist und achten darauf, dass Lovecraft, also dass Howard, seine ungestörte Ruhe hat in seinem Arbeitszimmer, Arbeits-Schlafzimmer. So, und dann wird er so langsam gegen Abend wieder wach und die Damen ziehen sich selbst zurück.
Interessant wäre zu wissen, ob es wirklich auch mal zu größeren Auseinandersetzungen gekommen ist. Also wir haben jetzt von gewissen Uneinigkeiten gehört, von gewissen Bedenken, die seine Mutter in Bezug auf seine Tätigkeiten hatte. Aber es wäre wirklich interessant zu wissen, ob es auch mal zum nicht handfesten, aber wirklich zu einem Streit gekommen ist, wo die Meinungen schlagmäßig auch abgetauscht worden sind.
Ich kann es mir vorstellen, wie er seine Amateurzeitschriften bekommt oder damit zu seiner Mutter geht und sagt, schau Mutter, ich habe das und das hier gemacht und das geschrieben und er schrieb das. Und dann sagt sie ihm nur, nein, ich möchte von diesem kommunistischen Kram, ich möchte von diesem demokratischen nichts hören. Das gefällt mir nicht und ich missbillige das. Und dann, naja, faltet er seine Sachen zusammen und geht, schluckt es runter und geht. Er würde niemals irgendeine Auseinandersetzung mit seiner Mutter irgendjemandem schreiben. Darüber behält er Stillschweigen. Er lobt sie, er lobt ihr künstlerisches Talent und von welcher tollen Familie sie kommt. Aber sowas hat er niemals jemandem gegenüber geäußert, sofern wir es wissen. Einen Verdacht habe ich, und zwar, dass er Sonja Green, Sonja Lovecraft später, seiner Frau, mehr darüber geschrieben hat, als wir ahnen. Wir wissen ja, dass sie seine Briefe verbrannt hat. Es gibt eine Erinnerung an Lovecraft, in der sie auch über seine Mutter spricht. Und auch da ist sie allerdings sehr zurückhaltend, ähnlich wie Cook. Die halten sich zurück, die sind sehr höflich da gegenüber. Die packen nichts aus. Heute würde man das als willkommenen Skandal wirklich breittreten. Nein, die sagen gar nichts.
Ja, das stimmt alles überein mit dem Satz, mit dem wir uns, seit es die Arkham Insiders gibt, beschäftigen, nämlich mit der Aussage, Lovecraft war seine eigene fantastische Schöpfung. Man muss ja auch einfach berücksichtigen, dass er immer bemüht darum war, ein Bild von sich zu zeichnen oder zu malen, auch wenn es nicht immer der gnadenlosen Realität oder der Wahrheit entsprach. Er hat das einfach so gestaltet, wie es ihm in den Kram passte. Und so wie du gesagt hast, war er sicherlich sehr darum bemüht, dass, wenn es denn zu Konflikten kam mit seiner Mutter, dass von diesen Konflikten so wenig wie möglich nach außen drang.
Ja, das musste diskret behandelt werden. Das war eine interne Familienangelegenheit. Darüber hatte niemand was zu wissen. Okay, ich würde sagen, für heute war es das mal wieder. Danke, dass ihr eingeschaltet und zugehört habt. Wir werden uns in der nächsten Folge mit einigen Freunden Lovecrafts beschäftigen, wie schon versprochen. Und bis jetzt sind wir im Jahr 1919 angelangt. Es wird immer spannender, es wird immer mehr passieren. Und ich verbleibe erstmal mit den allerbesten Grüßen. Ich bin Mirko.
Denen ich mich nur anschließen kann. Ich bin Axel.
Wir sind die Arkham Insiders.
Auf arkhaminsiders.com.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.